Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Moment der Stille nutzen und Gott um seinen Segen zu bitten. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns ein Wort gibst für unser Herz, dass du uns ein Herz gibst für dein Wort. Amen. Mir hat mal jemand gesagt, dass man, wenn man das Wort früher häufiger verwendet, älter geworden ist. Sei es drum, ich fange heute mit früher an. Früher, als ich noch jünger war, nämlich Student, da erlebte ich einen Personenkreis, der mir sehr hängen geblieben ist, und zwar den Personenkreis der Alternativen. Die alternativen Studenten, das waren die, die nicht zum Mainstream, also nicht zu denen gehörten, die alles so tun, wie man es eben tut, sondern die waren irgendwie anders. Die haben sich anders gekleidet, die verhielten sich anders, die dachten oft anders. Diese alternativen Personen, die waren zu erkennen an ihrem Kleidungsstil. Manche haben sich anders ernährt, der Lebensstil war eben im Vergleich zum Rest irgendwie auffällig. Und sie machten sich überhaupt nichts draus, dass sie auf diese Art und Weise auffielen. Das war besonders an diesen alternativen Personen, denn sie wirkten ehrlich, authentisch und nahbar. Und diese Art zu leben fand immer mehr Anklang. Ein paar Jahre später entdeckte ich, dass sich etwas verändert hat. Weil das Alternativsein gut ankam, konnte man jetzt die Kleidung, die sie früher trugen, aus Second-Hand-Jobs, also aus Läden, in denen man gebrauchte Kleidung kaufen konnte, auf einmal neu kaufen. Sie sah genauso aus. Es gab auf einmal alternative Gerichte zu kaufen in den Supermärkten. Es wurden alternative Wohnungseinrichtungen verkauft. Und man konnte, wenn man wollte, im Schnelldurchlauf alternativ sein und authentisch wirken. Die Wirtschaft, die hat entdeckt, dass dieser alternative Stil irgendwie viele Leute anspricht und viele so sein wollen. Also hat die Wirtschaft in Wahrheit nicht versucht, Möbel, Nahrung oder Kleidung zu verkaufen, sondern vielmehr einen Lebensstil. Und was damals, früher, alternativ war, ist heute Mainstream, das, was irgendwie alle machen. Denn wer möchte denn nicht ankommen bei den Menschen ringsherum? Es ist schon seltsam, oder, wenn ich etwas kopiere, um mich authentisch und nahbar zu fühlen. Wenn ich mich alternativ, also anders fühle, indem ich das genauso mache wie alle anderen, weil es eben ankommt. Irgendwann war das, was früher einmal ehrlich und authentisch war, wieder nur das, was alle kopierten. Und damit war es irgendwie kaputt. Dass etwas Gutes kaputt gemacht werden kann, dadurch, dass man es einfach nur kopiert, ohne den Inhalt zu verinnerlichen, das ist eine Dramatik, die es ganz häufig gibt. Hier noch ein zweites Beispiel. Jesus erzählt ein Gleichnis. Ein Gleichnis, das für demütiges Verhalten schlechthin steht. Die Bibel überschreibt es mit Pharisäer und Zöllner. Man könnte auch sagen, ein angesehener Frommer und ein verachteter Steuereintreiber. Und dieses Gleichnis kennen Sie wahrscheinlich, aber ich lese es trotzdem vor. Es geht so. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Übrigens meistens so, dass man ihn auch hörte. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute, Räuber, Ehebrecher oder Ungerechte. Oder wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand von ferne und wollte die Augen auch nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, aber nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Damals zur Zeit Jesu war der Mainstream, das, was man eigentlich tat, ungefähr das, was der Pharisäer verkörperte. Sich anstrengen vor Gott, sich bemühen, alles einzuhalten, das beeindruckte damals Gott. Jedenfalls hat man das angenommen. Und das beeindruckte übrigens auch viele andere Menschen, denn diese Form von Frömmigkeit, das war eine, die vor allen Dingen darauf Wert legte, dass es andere mitbekamen, öffentlichkeitswirksam. Der Pharisäer betet aus dieser Position heraus und er dreht sich dabei allein um sich selbst. Aber der Zöllner betet ein alternatives Gebet. Es ist ehrlich, authentisch und nahbar. Und im Gleichnis kommt er damit gut an bei Gott, jedenfalls aus der Sicht Jesu. Und weil andere Menschen natürlich auch gut ankommen wollen bei Gott, nachdem sie das Gleichnis von Jesus gehört haben, so fingen sie an, sich nicht mehr wie die Pharisäer zu verhalten und zu beten, sondern sie verhielten sich vielmehr wie der Zöllner. Sie wollten immer noch reumütiger sein, immer noch demütiger, weil Demut ja bei Gott ankommt, und sich immer noch mehr erniedrigen. Ich weiß, ich karikiere, aber so ungefähr verläuft eine Frömmigkeitslinie in der Kirchengeschichte. Und irgendwann wurde aus diesem ehrlichen Verhalten des Zöllners, diese ehrliche Demut, ein religiöser Mainstream, der sich darum bemühte, immer noch demütiger zu sein und immer noch mehr an die eigene Brust zu schlagen. Wenn es bei den Leuten ankommt, alternativ zu sein, dann werde ich eben alternativ. Wenn es bei Gott ankommt, demütig zu sein, dann werde ich eben demütig. Alternativ bin ich nicht dort, wo ich jemand anderen kopiere, sondern alternativ bin ich genau dort, wo ich ehrlich bin. Genauso wenig bin ich dort demütig, wo ich den Zöllner nur kopiere, um bei Gott anzukommen. Denn das Gleichnis, das Jesus erzählt, ist nicht zuerst dafür da, glaube ich, dass wir Demut kopieren. Das Problem des Pharisäers war, dass er nicht auf sich schaute und auf Gott, sondern dass er auf andere schaute. Interessant, dass er beim Gebet genau wusste, wer ringsherum ist. Der Vergleich dreht sich immer nur auf der waagerechten Linie nach links und rechts schauend um die anderen und um mich. Aber die senkrechte Linie, ich und Gott, verschwindet dabei immer mehr. Und dabei ist es egal, wie ich vergleiche. Ob ich nun hochmütig bete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie dieser, oder ob ich demütig bete, es tut mir leid, dass ich nicht so bin wie jene. In beiden Vergleichen bin ich auf der waagerechten Linie und vergleiche mich, auch wenn ich meine, es ist Demut, in der ich sage, ich reiche nicht aus, ich bin nicht so fromm wie andere. Wenn Gebet im Bild gesprochen reines Wasser ist, dann ist jeglicher Vergleich im Gebet, egal in welcher Form, wie wenn ich einen Pinsel in Farbe tauche und danach wieder in das reine Wasser, das verwäscht das Gebet, wenn ich anfange, mich zu vergleichen, egal in welche Richtung. Heute, über 2000 Jahre nach der Entstehung des Gleichnisses, gilt nicht mehr der Pharisäer als fromm, sondern der Zöllner und sein demütiges Verhalten. Auch wer versucht, so zu sein wie der demütige Zöllner, der wird, wenn er es nur kopiert, am Ende trotzdem an Gott vorbeigehen. Denn es geht nicht darum, sich so zu verhalten wie der Zöllner, sondern es geht um die Haltung des Zöllners. Und das ist ein Unterschied. Genauso wie es im Alternativsein nicht darauf ankommt, sich so und so zu verhalten, zu kleiden, zu ernähren, sondern alternativ zu sein bedeutet eigentlich, eine bestimmte Haltung zu haben, wie auch immer die dann aussah. Aber oft kopiert man nur die Oberfläche, aber nicht das Herz. Und diese Haltung, diese demütige Haltung des Zöllners, die kann man, glaube ich, in einem kleinen Wort zusammenfassen. Demut meint in erster Linie Ehrlichkeit. Ehrlichkeit mit sich selbst. Während der eine sich auf die Schulter klopft, schlägt der andere sich auf die Brust, auf den Ort des Herzens. Was ist dort eigentlich im Herzen? Was liegt bei mir ehrlich an, ohne dass ich vergleiche? Ohne dass ich sage, ich müsste sofort über Sünde und Schuld reden, weil das ist ja das, was bei Gott ankommt, wenn ich mich demütige und eingestehe, dass ich ein Sünder bin. Und das ist nie verkehrt. Aber manchmal komme ich deswegen, weil ich schon erwarte, dass es das ist, worum es geht, nicht an den Punkt, an den Gott mich eigentlich führen will. Was ist, wenn Demut zuallererst Ehrlichkeit ist? Ich möchte diesen Schritt noch weitergehen. Demut bedeutet nicht zuallererst, wie ich es gerade gesagt habe, dass ich mir meine Schuld und Sünde vor Augen halte. Dort sind wir nie verkehrt. Aber Demut bedeutet, dass ich ehrlich bin mit Gott und zur Ruhe komme und frage, was es noch sein kann. Weil unser Leben nicht nur in der Beziehung zu Gott aus Schuld und Sünde besteht, sondern viel, vielschichtiger ist. Wenn ich darum ringe, Ehrlichkeit im Herzen zu spüren und dem nachzugehen und nichts mehr zu kopieren, was man eben meint, wie ich reagieren soll als frommer Mensch, dann gewinne ich die Haltung des Zöllners. Beim Zöllner lag die Schuld im Herzen oben auf. Das war seins. Aber was ist es bei mir zurzeit, was mich ehrlich umtreibt? Wenn ich nicht vergleiche, was sein sollte, wenn ich mich nicht mit den anderen vergleiche, und wenn ich dann diesen Punkt finde, der mich ehrlich bewegt, in dem mich Gott angesprochen hat, dann wird mein Gebet sich komplett verändern. Denn dann ist mein Gebet kein Reden zu Gott, bei dem ich warte, dass Gott irgendwie antwortet, sondern dann hat Gott mich schon angesprochen in diesem Moment der Ehrlichkeit und mein Reden wird eine Antwort. Und genauso ist der Unterschied zwischen dem Pharisäer und dem Zöllner. Der Pharisäer redet mit Gott und wartet auf Antwort, aber ich glaube, er hört ihn nicht, weil er einfach mit Reden beschäftigt ist. Aber der Zöllner antwortet in seinem Gebet schon auf das, was Gott ihm im Moment der Ehrlichkeit, der Demut gezeigt hat. Der Pharisäer kommt zur Gebetszeit, weil es dran ist. Der Zöllner, weil er auf das reagieren möchte, was er in Ehrlichkeit für sich erkannt hat. Am Ende heißt es, der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause und nicht der Pharisäer. Ich glaube, wir werden bewegter nach Hause gehen, wenn wir einen ehrlichen Punkt gegenüber Gott aussprechen, einen einzigen ehrlichen Punkt. Und das ist vielleicht nicht immer das Schuldbekenntnis, das wir dann auch später im Anschluss des Gottesdienstes beim Abendmahl sprechen. Es ist es vielleicht nicht immer. Aber wenn es diesen einen ehrlichen Punkt gibt, bei dem wir merken, dort redet gerade Gott zu mir und wir sprechen ihn an, werden wir erleben, dass wir anders nach Hause gehen, als wir gekommen sind. Am Ende fügt Lukas zu seinem Gleichnis noch ein Wort hinzu. Übrigens hat er es zweimal in seinem Evangelium und das zweite Mal hier. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Erniedrigung, Demut bedeutet Ehrlichkeit. Denn Ehrlichkeit ist der tiefste Punkt unserer Erniedrigung. Und wenn ich darüber hinausgehe und meine, ich muss mich noch mehr erniedrigen, weil es eben dran ist, weil es eben erwartet wird, dann gehe ich an der Ehrlichkeit vorbei. Ich kann bei der Ehrlichkeit auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Ich kann zu wenig Ehrlichkeit aussprechen und ich kann mich noch mehr in den Staub treten. Beides wäre eine falsche Form der Demut. Erniedrigung bedeutet Ehrlichkeit. Demut fängt mit Ehrlichkeit an. Also was ist das heute, was mich in diesem Gottesdienst ehrlich bewegt? Ohne dass ich erwarte, dass es dieses oder jenes sein müsste. Was geschieht, wenn ich nicht das demütige Verhalten des Zöllners kopiere, sondern wenn ich seine Haltung einnehme und warte, was Gott mir, und nicht den Zöllner, sondern mir heute zu zeigen hat? Und wie sieht dann mein ehrliches Gebet aus, das ich heute im Gottesdienst aussprechen möchte, um anders nach Hause zu gehen, als ich gekommen bin. Ich kann diese Frage nicht stellen und jetzt in der Predigt Amen sagen. Es wird vielmehr gleich Musik zu hören sein und diese Musik ist der Rahmen, in dem wir uns ehrlich fragen können und Gott fragen können, was ist es, wo du mich ansprichst? Wo ist Ehrlichkeit bei mir gefragt? Und wenn es ein einziger Punkt ist, den wir erkennen, dann ist das die Wurzel der Demut, wenn wir diesen Punkt vor Gott bringen. Also lasst uns die Zeit der Musik nutzen, um unser eigenes Gebet in Ehrlichkeit zu beten.